Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg, Wallis. Eine Autobahn quer durch die Stadt Biel. Seit Jahrzehnten knorzelt man daran rum. Seit heute ist der neueste Plan draussen, wo genau sie soll durchgehen. Das ist der eine Schwerpunkt in dieser Sendung. Beim anderen geht es um eine abenteuerliche Geschichte von einem langjährigen Berner Grossrat, der im 19. Jahrhundert 10 Jahre lang in Argentinien gelebt hat. Aus dieser wahren Geschichte ist ein Roman geworden. Die Autorin Franziska Streun ist heute bei uns. Am Mikrofon bis 6 Uhr, Elisa Henni. Zuerst jetzt die Aktualitäten, Christian Strübin.
Heute Morgen haben der Kanton Bern und die Städte Biel und Nidau die neueste Variante vorgestellt, wie die Autobahnverbindung von Bern Richtung Neuenburg sollte aussehen. Der A5 Westast quer durch die Stadt Biel mit vor rund 2,5 Kilometer Länge ist zu 90% unterirdisch und kostet etwa 1,5 Milliarden Franken. 87% der Kosten wurde der Bund übernehmen. Im Anschluss im Zentrum von Biel ist allerdings nicht eine Überdeckung vorgesehen. Jetzt kann sich die Bevölkerung einen Monat lang dazu äussern im Mitwirkungsverfahren. Im Kampf gegen Punktabzug vom Fußballverband hat der FC Sion eine weitere juristische Niederlage eingesteckt. Das Regionalgericht Bern-Mittelland urteilt in dieser Sache nicht. Das Gericht erklärt sich in dieser Frage nämlich als nicht zuständig und verweist auf das internationale Sportgericht in Lausanne. Der FC Sion kann auch gegen das Urteil beim bernischen Obergericht Berufung einlegen. 7 Jahre hat das Historische Museum Bern gebraucht, den grössten Schaden in seiner rund 120-jährigen Geschichte zu bewältigen. Es ist um das Depot zu Thun gegangen, das beim Hochwasser von 2005 überschwemmt worden ist. Eine lange Geschichte mit Überraschungen, weiss der Projektleiter Daniel Schmutz.
Alles in allem sind es etwa 1500 Objekte gewesen, die dem Depot waren. Einzelne sind schwerer geschädigt gewesen, die hat man müssen restaurieren. Einzelne Objekte haben wir müssen sogar entlassen, weil sich dann das nicht mehr gelohnt hätte, die zu restaurieren. Andere hat man nur leicht reinigen und haben keinen grossen Schaden genommen.
Und dabei hat er möglicherweise auch eine Überraschung erlebt, welches Material sich wie verhaltet, wenn es eben so im Wasser ist.
Das ist natürlich schon so. Auf der einen Seite ist das natürlich ein ganz tragisches Ereignis gewesen für die Objekte. Auf der anderen Seite ist das natürlich sehr interessant gewesen, zu beobachten, wie sich verschiedene Materialien verhalten haben, indem dass sie eben da zum Teil mehrere Tage in dem Wasser gelegen sind. Zum Beispiel bei gotischen Truhen hat sich das herausgestellt, dass das eigentlich fast kein Problem gewesen ist, dass die einfach wieder getrocknet werden können und die sind eigentlich unbeschädigt gewesen, während man bei neueren Möbeln ganz massive Schäden hat. Also ein eindrückliches Beispiel war, wir haben im Museum ein ganzes Zimmer von der Landesausstellung von 1914, wo man natürlich ganz viel mit Furnier gearbeitet hat. Und die Furnier, die haben sich praktisch alle losgelöst und das war nachher ganz, ganz schwierig gewesen, um die wieder in die Form zu bringen, die Möbel, wie die vorher hatten.
Der hat noch irgendwo das Unglück auch weitergebracht in der Materialforschung und in der Art und Weise, wie man so Restaurierungen macht.
Das ist auf jeden Fall so. Also jetzt, um gerade bei dem Beispiel von dem Landezimmer zu bleiben, dort hat der Möbelrestaurator müssen Experiment machen, wie dass man so ein Möbel, das völlig aus der Form gekommen ist, wieder zurückgebracht werden in die Form mit Dämpfen und so weiter machen wir das. Und für ihn ist das eine sehr spannende Arbeit gewesen, wo er ja sonst nicht gerade so leicht Zugang hätte zu so etwas.
Der Daniel Schmutz vom Historischen Museum Bern ist das gewesen. Ein Frontalzusammenstoss zwischen Auto und Sattelschlepper hat heute Morgen die Gürbetalstrasse bei Kaufdorf für 2 Stunden unterbrochen. Der verletzte Autofahrer hat rege ins Spital geflogen. Dazu sind die Feuerwehren von Toffen, Gelterfingen, Kaufdorf und Belp im Einsatz gewesen. Die Stadt Fribourg sagt dem Littering der Kampf an, also dem Phänomen, dass im öffentlichen Raum ging mehr Küder rumliegt. Der Gemeinderat wird in den nächsten 5 Jahren mit verschiedensten Massnahmen Gegensteuer geben. Zum Beispiel mit modernen Küderkübeln, mit einem integrierten Stampfer, aber auch mit mehr Kontrolle an besonders küderträchtigen Orten. Laut der Stadt Fribourg landen nämlich etwa 30% von allen Abfällen, die im öffentlichen Raum entstehen, am Boden. Vor allem Zigarettenstummel und Verpackungen von Take-Away-Essen. Der Walliser Hanfbauer Bernhard Rappa steht seit heute einmal mehr vor Gericht. Es geht um eine Appellation vor dem Kantonsgericht gegen ein Urteil vom Bezirksgericht Martini. Das hat ihn zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, unter anderem wegen Geldwäscherei, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung. Die Appellation ist zustande gekommen, weil beide Parteien nicht einverstanden waren. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich eine härtere Strafe. Der Bernard Rapp auf der anderen Seite und seine Verteidiger sagen, wenn man alle Delikte zusammen beurteilt hätte, wäre die Strafmass bereits bei einem früheren Prozess ausgeschöpft gewesen.
Ein Blick auf das Wetter. Hinten kommen neue Wochen und es regnet die Nacht, vor allem in den Berner Alpen. Und morgen ist es ziemlich grau und manchmal nass, bei 20 bis 24 Grad. Gerade hören wir von den Abenteuern von Rodolfo von Wattenwil, der im 19. Jahrhundert aus dem Gürbetal auf Argentinien ist und später Grossrat vom Kanton Bern wurde. Jetzt zu einer verkehrstechnischen Knacknuss im Seeland. Der Kanton Bern will eine neue Umfahrung von Nidau und ein neues Autobahnteilstück durch Biel bauen, zusammen mit den betroffenen Gemeinden. Auf Papier existiert jetzt also die neueste Variante von diesem Grossprojekt. Seit den 60er Jahren plant man ja dem Autobahnstück mit durch die Stadt Biel. Immer wieder hat man Pläne abgeändert, neu gezeichnet oder ganze Kübel geschossen. Dem neuesten Wurf soll es jetzt aber besser gehen. Christian Lichti.
So weit ist man bis jetzt in Biel noch nie gewesen. Heute ist nämlich klar, wo die neue Autobahn durch Biel und wo der neue Autobahnzubringer durch Nidau sollen durchgehen. Am rechten Seeufer ist der Porttunnel geplant. Der Autobahnzubringer geht näher über eine vierspurige Brücke über den Nidau-Bürenkanal und kommt im Brückmoos auf die geplante Stadtautobahn. Die Stadtautobahn geht, wie es der Name schon sagt, quer durch Biel bis in die Seevorstadt. 90% der Autobahn sind deckt. Offen verläuft nur der Anschluss ins Stadtzentrum von Biel. Bei dieser Linienführung gäbe es verschiedene Knacknüsse, sagt Berner Baudirektorin Barbara Egger.
Ja, es hat verschiedene Knackpunkte. Also das Schwierigste ist ganz sicher, dass wir eine Autobahn müssen bauen mit durch eine Stadt und eine Agglomeration. Dass wir zwei Anschlüsse in das heikle Gebiet rein müssen machen, nämlich der Anschluss Bien-Centre und der Hauptanschluss Seevorstadt. Das sind so die schwierigsten Knacknüsse, die wir jetzt haben müssen lösen.
Die etwa 2,5 neue Autobahnkilometer kosten 1,5 Milliarden Franken. Der neue Autobahnzubringer am rechten Seeufer nochmal 240 Millionen. Über 4/5 der Kosten zahlt der Bund, der Rest der Kanton. Ein Haufen Geld für ein Strassenprojekt. Für ein Projekt, das aber unbedingt brauche, so Barbara Egger.
Wir haben den Ostast jetzt fertig und der Westast ist noch das fehlende Stück. Also wenn wir den Westast nicht bauen, wird sich aus dem Ostast raus der ganze Verkehr einfach auf die Stadtstrasse ergießen und wird zu immensem zusätzlichem Stau führen.
Mit dem Ostast meint Berner Baudirektorin das neueste Autobahnteilstück von Biel, das in Richtung Solothurn auf die A5 geht und schon fast bauen ist. Die Westumfahrung sei die einzige Lösung, die die Stadt wirklich vor Blechlawinen befreie, sagt der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr. Eine Alternative gäbe es nicht.
Man hat zum Beispiel nur einen Halbanschluss Bien-Centre geprüft, man hat gar keinen Anschluss Bien-Centre geprüft, man hat sogar den Verzicht auf den Westast geprüft und bei all diesen Varianten hat sich immer gezeigt, die Entlastung von den Wohnquartieren im Osten, Met, Bötzingen, wo der grösste Teil der Bielerinnen und Bieler wohnt, findet nicht statt. Und es gelingt auch nicht, den Verkehr beispielsweise vom Bötzingenfeld an Bahnhof zu der Stadt auszuholen. Der wird weiterhin mit zur Stadt gehen. Während dann mit dieser Variante können die Leute nachher vom Bötzingenfeld nach Bien-Centre fahren und direkt am Bahnhof raus, wo sie hinwollen.
Weniger Verkehr in Stadt bedeutet für einen Stadtpräsident mehr Lebensqualität. Und weil 90% der Autobahn durch den Tunnel gehen, soll vor allem auch die Luft besser werden. Kann man das neue Autobahnteilstück quer durch Biel bauen, gibt es auch Änderungen auf den Strassen in der Innenstadt.
Das kann 30-Zonen bedeuten, das kann Verengungen bedeuten, das kann Verkehrsbeziehungen bedeuten, die nicht mehr möglich sein werden. Es kann bauliche Massnahmen bedingen, das heisst aber nicht nur irgendwelche grosse Baukörper, sondern vielleicht, dass man direkt vor der Autobahn keine Wohnnutzung macht, sondern eher der Gewerbe und Industrie. Aber all das kann man im Richtplan und im Plan der flankierenden verkehrlichen Massnahmen jetzt anschauen und sich dazu vernehmen lassen.
Sagt Erich Fehr. Der Stadtpräsident von Nidau, der Adrian Kneubühler, sieht nicht nur eine Chance, den Verkehr aus der Stadt zu bringen. Das neue Autobahnteilstück sei die Initialzündung für die ganze Region.
Es ist Basis für weitere Stadtentwicklungsmöglichkeiten. Und wenn man will, wenn man nicht nur Angst hat vor der Zukunft, dann kann man hier wirklich sagen, könnte die Stadt Biel, die Stadt Nidau, damit auch die ganze Agglomeration wirklich einen Schritt vorwärts machen.
Und das Potenzial sei vorhanden.
Nidau-Agglomeration Biel haben immer noch alle Chancen, mit eigenem Willen, eigener Kraft hier modernere Infrastrukturen zu bekommen. Und das ist halt die A5 ein grosses Kernprojekt, oder? Und ich sage, ich will nicht nur einseitig den motorisierten Verkehr führen, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Aber wenn ich natürlich an Nidau denke, haben wir noch alle Möglichkeiten mit der Überbauung im Expo-Park, sei es das mit Agolac oder eine Variante von Agolac. Aber dort haben wir alle Chancen. Und ich glaube, ich muss halt auch Nidauer einfach sagen, wir sind auch sehr interessiert an einer starken ÖV-Achse entlang am rechten Seeufer. Das ist auch wichtig.
So der Nidauer Stadtpräsident, der Adrian Kneubühler. Jetzt kann sich die Bevölkerung äussern. Die Mitwirkung geht bis Ende Juni. Auch wenn die Baudirektorin Necker sagt, es gäbe entweder diese Variante oder keine. Von heute auf morgen ist der Autobahnzubringer aus neuen Autobahnstücken sowieso nicht zu haben. Bis in 4 Jahren soll es ein detailliertes Projekt geben. Bauen wird man dort in Biel frühestens ab 2020. Und weil das Projekt der Weg gross ist, rechnet der Kanton Bern mit einer Bauzeit von gut 10 Jahren.
Der Christian Liechti. Eine Grafik von dem neuen Westast vor A5 zu Biel haben wir auf unserer Internetseite. Ihr findet uns über regionaljournal.ch bei den Kantonen Bern, Freiburg, Wallis. Manchmal steckt hinter ein paar Zeilen Biografie eine spannende Geschichte und um so eine geht es jetzt. Die paar Zeilen gehen so. Der Rodolfo von Wattenwil ist im 19. Jahrhundert im Berner Oberland und im Gürbental aufgewachsen, in einem evangelikalen Umfeld. Dann ist er auf Argentinien ausgewandert, hat dort Abenteuerliches erlebt, das erzählen Briefe, die er in die Heimat geschickt hat. Später ist er zurückgekommen, ist Gemeindepräsident von Uttingen im Aaretal geworden und 28 Jahre lang ist er Berner Grossrat gewesen. Das also Kurzform. Die Journalistin Franziska Streun hat daraus einen Roman geschrieben. Der ist jetzt draus und Franziska Streun ist bei mir im Studio. Ja, Franziska Streun, ihr habt ja selber eine Art Bezug zu dem Rodolfo von Wattenwil, weil euer Grossvater von seinem Grossvater erzählt hat, den hat er gekannt.
Ja, er hat immer von dieser Geschichte erzählt, dass eben sein Grossvater, also mein Ururgrossvater, der von Wattenwil in dem Argentinien ist besuchen und sie sind dann zusammen auf Büffeljagd und die Indianer haben sie gefangen genommen und auf das Eisenbahngleis gefesselt und der Künzi, Gottlieb Künzi hat er geheissen, hat sich dann befreien und sich und von Wattenwil das Leben retten und dann sind sie Hals über Kopf nicht zurückgekommen in die Schweiz und das habe ich einfach immer gehört.
Immer wieder hat ja. Euer Grossvater euch die Geschichte erzählt.
Genau.
Und später hat er dann die Briefe gefunden, wo der Rodolfo von Wattenwil in dieser Zeit, als er in Argentinien war, in die Schweiz geschickt hat, vor allem seine Eltern. Wie seid ihr zu diesen Briefen gekommen?
Ich habe den Oberdiesbach betreut als Redaktorin und bin zum Sigmund von Wattenwil, der heute Schlossherr ist, dort, weil er dann im 97 das Schloss für die Öffentlichkeit aufgetan hat. Und ich bin dann so zugekommen und habe ihm gesagt, wir haben noch eine Geschichte zusammen. Und das hat er natürlich lustig gefunden, weil er die Geschichte auch ein bisschen kennt.
Weil er ist der Urgrosssohn von dem Rodolfo von Wattenwil.
Genau, er ist der Urenkel von dem Rodolfo.
Hat auch schon ein bisschen gehört. Eigentlich hat er die gleiche Geschichte gehört mit dieser,
ja,
mit dem Fesseln.
Er hat sie nicht wirklich gekannt, aber er hat es auch schon gehört. Und es war dann auch wie eine Bestätigung gewesen. Und er ist ja auch noch zu meinem Grossvater gegangen, dass er sie noch original mal kann hören kann. Und er hat mir aber erzählt, er hat nichts gewusst. Sie haben immer nur gesagt, er sei in Argentinien gewesen, der Rodolfo. Mehr nicht. Das war so ein bisschen Tabu gewesen, die 10 Jahre. Und er da ist weg gewesen. Und er hat immer von diesen Briefen erzählt, die dann eine Tochter von ihm mal hat abtasten hatte. Die waren original Französisch und Englisch gewesen. Und ich bei ihnen früher Französisch geredet hat. Und dann einfach gedacht, irgendwann werde ich die Briefe verarbeiten. So.
Und er hat die eben gehabt, irgendwo auf dem Estrig oder wo immer in diesem Schloss.
Genau.
Und hat es euch gegeben.
Ja, genau.
Vielleicht könnt ihr gerade kurz ein Beispiel lesen aus so einem Brief. Und die Briefe sind ja jetzt ein Teil von diesem Buch.
Genau. Ich lese hier einen kleinen Abschnitt aus einem Brief von einem 29. Juni 1867 an seine Schwester Anna geschrieben hat. Das ist Anna von Wattenwil übrigens, die auch ziemlich bekannt ist, die Oberst war in der Heilsarmee. Und er erzählt ihr da, sie sei gerade so am Aufbauen gewesen von ihrer Estancia und sie haben noch nicht einziehen und das hätte sie eben gerne wollen und das ist irgendwie zu lang gegangen alles und dann haben sie ihre ganze Abseligkeiten wie Tiere und Fuhrwerk und Ochsen und Pfähle für die Zäunung und alles gezügelt von dieser Endestanzia, die sie gewohnt haben, vorübergehend eben ihre Los Alfonsitos hat das geheissen. Dann sind sie gezügelt, also einfach den Umzug gemacht und am nächsten Morgen sind sie eben dann aufgewacht und haben eigentlich die Arbeit angefangen und dann sind sie überfallen worden. Und da tue ich jetzt einen kleinen Abschnitt davon lesen. Aus dem Brief an Anna. Am folgenden Morgen waren wir früh aufgestanden und bereits bei der Arbeit. Unsere Pferde waren nicht weit entfernt. Wir hatten sie vereint in die Umzäunung getrieben, um eines oder zwei rasch satteln zu können. Dann gingen wir Kaffee trinken. Während wir das Frühstück einnahmen, sagte uns einer der Buben, dass er ein paar Reiter gesehen habe, die Pferde vor sich treiben würden. Zuerst dachten wir, dass es Einheimische seien. Um sicher zu sein, stiegen wir mit einem Fernglas auf das Dach und erschraken gewaltig. Die Indios schickten eine Gruppe von 7 Männern voraus. Wir glaubten, dass die 2 an der Spitze ihrer Kleidung nach Engländer seien. Doch als sie 500 Schritte vom Haus entfernt waren, erkannten wir, dass sie 4 Meter lange Lanzen trugen. Zugleich bemerkten wir, dass ihnen eine größere Menge Pferde oder Reiter auf Pferden folgten. Hineingehen, abschließen und die Türe mit unseren großen Kisten verbarrikadieren, waren die Maßnahmen in diesem Augenblick. Die Wilden hatten schon das Haus umstellt, bevor Hamilton seine Waffenkiste offen und die Gewehre geladen hatte. Lapage stellte sich an ein Fenster und ich mich ans andere. Wir hatten die Pistolen geladen und waren bereit, wenn nötig, zu schiessen.
Ein Auszug aus einem Brief, den Rodolfo von Watteville aus Argentinien in die Schweiz geschickt hat, über sein abenteuerliches Leben. Franziska Strön, sind recht detaillierte Sachen, die er da erzählt. Ich habe noch ein anderes gelesen im Buch. Er hat erzählt, was er eingekauft hat oder wie man Fleisch tröchnet. Man erfährt da recht viel über das Argentinien denn im 19. Jahrhundert.
Ja, es ist wirklich ein Zeitdokument, wie einfach dann gelebt worden ist. Also, das war wirklich Pampa, wo nichts war. Sie sind umgereist einfach zu Ross und haben übernachtet mit dem Kopf auf dem Sattel und haben so Dampfschiff gehabt. Und zum Beispiel dort, wo er seine Estancia gebaut hat, das war 33 Kilometer vom Stadt, also von dem Fraile Muerta, wie das dann geheissen, heute Belleville. Und das haben sie mit den Ross gemacht und mit den Ochsen und alles transportiert. Und das, ja, oder eben, wie die Indianerinnen haben überfallen, die waren halb nackt gewesen, oder wie die Frauen behandelt sie wurden. Und das erzählt wirklich alles im Detail. Auch für Landwirtschaft viel. Viehzucht, Schafzucht, und einfach all das. Die Sachen, die wir quasi heute irgendwie in einen Einkaufsladen gehen, schnell hopp, hopp, ist einfach dort eine riesen Sache gewesen und kompliziert. Und das hat er auch ein bisschen beschrieben.
Ein Zeitdokument eigentlich.
Ja.
Und dann habt ihr gefunden, das ist Stoff für ein Buch, aber es fehlt noch etwas, es fehlen ein bisschen Emotionen.
Ja, ich habe die Briefe gelesen dann, und habe einfach gefunden, es ist zwar spannend, weil es wirklich eben aus dieser Zeit wiedergibt, das ist wirklich das Bild, das war, aber wie das halt ist, wenn man vielleicht Briefe den Eltern schreibt, oder da tut man sich ein bisschen förmlich ausdrücken und vielleicht auch nicht alles erzählen. Und mir hat einfach gedacht beim Lesen, da fehlt ein Teil von dem Rodolfo, der so ausmacht, warum dass er eigentlich auf das Argentinien gegangen ist. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, ein Tagebuch eigentlich dazu, und so aus dramaturgisches Mittel, ihm dazu zu dichten. Und das wechselt dann zwischen Brief und Tagebuch ab, mit der Idee, nicht Briefe zu konkurrenzieren, sondern einfach ihn ein bisschen ganz zu werden, quasi.
Und eine Liebesgeschichte, eine heimliche Liebe, hat er ihm auch noch angedichtet.
Ja, das ist ja halt auch so ein bisschen ein dramaturgisches Mittel, wo ich ja gefunden habe, ja, jetzt nochmal sein Tagebuch und seine Briefe, da fehlt irgendwie noch ein bisschen die Liebe und die Frau und alles, was halt das Leben auch ein bisschen ausmacht.
Und er hat selber dann nichts geschrieben in seinen Briefen von Frauengeschichten. Also von seinen Erlebnissen?
Nichts. Er war der Oberbrief. Zwischen 21 und 31 ist gar nichts gelaufen.
Und das hat er ihm nicht ganz gelobt.
Weniger.
Der fängt das Buch auch gerade an mit einem Tagebucheintrag, wo es heisst, warum dass er gegangen ist überhaupt aus der Schweiz. Es sei ihm zu eng gewesen. Alle haben etwas von ihm erwartet. Das hat er euch so vorgestellt, dem ist das doch hier viel zu eng gewesen.
Ja, das ist jetzt halt Fiktion, oder? Also, das ist klar, das kann ich nicht in dem Sinn einfach aus Wahrheit sagen, das ist so gewesen. Das war einfach mein Gefühl gewesen. Als ich die Briefe gelesen habe, habe ich das Gefühl zu diesem Menschen bekommen. Und mir hat einfach das stimmig gedacht. Ich bin eigentlich intuitiv vorgegangen, um diesem Menschen ein bisschen ganz zu werden und kann es einfach so einbauen, dass ich jetzt für mich das Gefühl hatte, das könnte so ungefähr stimmen.
Seid ihr manchmal schon ein bisschen hin und her gerissen gewesen, Franziska Strön, wie viele Emotionen oder wie viel ja, liebe Frauen, dass er ihm da andichten will. Also ich glaube, so in der Rohfassung hatte ich schon noch ein paar Frauen mehr gehabt, aber ja, sie hat dann natürlich dann auch noch ein bisschen rausgenommen, weil es ist ja auch wichtig gewesen, dass es Gleichgewicht gibt, oder? Es hätte dann nicht können, jemand anders daraus werden. Also Brief und das Tagebuch hätte eben gleiche Einheit sollen geben. Und ich hoffe, dass sie Gott gelungen. Also so gesehen hat er natürlich dort auch eine Liebschaft und auch, ja, ich weiss jetzt auch nicht, wie viel sie so verraten, aber es passiert dort schon ein bisschen etwas auch noch, ja.
Weiss man eigentlich auch, warum dass der Rodolfo von Wattenwil nach 10 Jahren aus Argentinien wieder zurückgekommen ist in den Kanton Bern?
Also ganz genau in dem Sinn weiss man es nicht. Auch in den Briefen gibt es nicht irgendwie so einen Grund X. Aber man kann darauf schliessen, es hat so viel Heuschreckenplagen gehabt, es hat viel Trockenheit gehabt, es war eigentlich eher eine wirtschaftlich schwierige Zeit gewesen. Und vermutlich, ja, ist auch der Druck von daheim auch noch so ein bisschen da gewesen. Also es ist auch, ich nehme jetzt auch ein bisschen eine Mischform gewesen. Oder eben, die Geschichte mit den Eisenbahngleisen ist wahr.
Das mit dem Überfall. Das weiss man nicht so genau.
Ich habe recherchiert, also wie das soweit das möglich ist gewesen, um wirklich herauszufinden, wäre jetzt das wirklich möglich, dass mein Ururgroßvater das ist gewesen. Und rein vor Zeit und vor allem Umfeld wäre das möglich. Aber ja, ich habe es natürlich nicht können, irgendwie erhärtet herausfinden in dem Sinn.
Es bleiben noch ein paar Geheimnisse. Franziska Strönfich hat uns noch einen ganz kurzen Abschnitt von der dichteten Seite, von der Hanna, von der Liebe, die nicht dürfen sein, oder in diesen Roman hinein da hat.
Ich habe jetzt, ja, das kann ich, ich habe einen Abschnitt jetzt allerdings nicht von der Liebe rausgelegt, also indirekt, wo, und zwar dort, wo er den Brief bekommt, wo sein Vater stirbt. Er stirbt ganz am Anfang 1866. Also kaum ist er dort, stirbt sein Vater. Und er bekommt den Brief. Und sie liest das und erinnert sich natürlich auch immer zurück an ihre Zeit, was sie dann gemacht hat und wie es ihr dann gegangen ist. Und so ist der handelnde Abschnitt von dem Moment, wo eben sein Vater gestorben ist. Hanna erinnert sich. Die Meldung über den Tod von Rodolfos Vater hatte sich im Dorf rasch verbreitet. Die Menschen zeigten sich betroffen. Es hieß, sein Herz habe aufgehört zu schlagen. Es sei Gottes Wille. Er sei nun in seinen Händen. Der Beerdigung wohnten unglaublich noble, edel gekleidete Frauen und Männer aus nah und fern bei. Die einfachen Leute aus dem Dorf und der Umgebung waren auch dabei, hielten sie jedoch am Rande der Trauergemeinde auf. Hanna und ihre Mutter gingen ebenfalls hin. Ihr war damals, als ob sie anstelle von Rodolfo an der Beerdigung sein müsste. Sie schnürt den Morgenmantel enger um.
Franziska Streun, merci vielmals. Das war aus dem Buch «Rückkehr ohne Wiederkehr», ein Roman über Rodolfo von Wattenwil. Das Buch ist jetzt draussen. Heute Abend ist die Vernissage halb 8 in Bern im Rathaus. Nächste Mittwoch ist eine Lesung zu tun. Und das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Region.
Eine Autobahn, die zu 90% unter dem Boden ist, ein Anschluss in der Nähe vom Bieler Bahnhof, der nicht überdeckt ist, so stellen sich der Kanton Bern und die Städte Biel und Nidau A5 Umfahrung vor. Sie wird die Autobahnen von Bern, von Neuenburg und von Solothurn her quer durch die Stadt verbinden. Die neueste Variante, nach jahrelanger Planung, geht jetzt in die öffentliche Mitwirkung und es gäbe keine Alternative dazu, warnt die bernische Bau- und Verkehrsdirektorin Barbara Egger.
Wir haben keinen Plan B. Es ist ein Projekt, das ja vom Bundesrat genehmigt werden muss. Der Bund zahlt ja auch den Hauptteil der Kosten. Wir haben keinen Plan B. Ja, dann wird die Region ohne Westast dastehen.
Das Regionalgericht Bern-Mittelland urteilt nicht darüber, ob der Fußballverband am FC Sion 36 Punkte dürfen abziehen oder nicht. Das Gericht sagt, es sei dafür nicht zuständig und verweist auf das internationale Sportgericht zu Lausanne. Das Historische Museum von Bern hat jetzt die Folgen vom Hochwasser von 2005 bewältigt. Etwa 1'500 Objekte aus einem überschwemmten Depot zu Thun sind restauriert. Dabei haben die Fachleute auch einen Haufen gelernt, wie man mit solchen Schäden umgeht. Und die Stadt Freiburg nimmt den Kampf auf gegen Köder im öffentlichen Raum. 4 Jahre lang gibt sich die Stadt jetzt Zeit, ein umfangreiches Littering-Konzept umzusetzen. Es bringt unter anderem moderne Köderkübel und mehr Kontrolle bei besonders köderträchtigen Orten.
Jetzt der Thomas Buchali von SF Meteo.
Im Laufe des Abends und in der Nacht ziehen von Osten her wieder dichtere Wolken auf. Bis zum Morgen bleibt es aber noch mehrheitlich trocken. In den Berner Alpen ist das Risiko für Regengüsse am grössten. Temperaturen sinken bis zum Morgen auf 10 bis 14 Grad. Im Oberwallis gibt es rund 6 Grad. Morgen ist der Himmel mehrheitlich von Wolken bedeckt und es gibt noch kurze sonnige Abschnitte. Am Vormittag ist das Regenrisiko noch geringer, am Nachmittag wird es verbreiteter zeitweise nass. Im Wallis und im Breuetal sind die Regengüsse seltener. Im Laufe des Montagen Abend beruhigt sich das Wetter wieder und in der Nacht ziehen auch die Wolken bald weg. Temperaturen steigen in Adelboden auf 15 Grad, in Freiburg gibt es 20, in Bern 22 und in Brigg 24 Grad. Die Nullgradgrenze liegt bei 3200 Meter, zeitweise bloß morgenmässige Beise. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne häufiger, vereinzelte Nachmittagsgewitter in den Bergen sind aber möglich. Trotz der Beise gibt es warme 24 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis vom Dienstagabend. Zusammengestellt hat es Christian Strübin, ich bin Elisa Henni.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.